Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
Ja, herzlich willkommen zur Live-Aufzeichnung der Maker Story. Das ist unser Podcast, wo wir ja in der Maker Story mit spannenden Machern, mit Möglichmachern, mit Persönlichkeiten aus dem Startup-Ökosystem, das sind Gründerinnen und Gründer, das sind Investorinnen und Investoren. Es können einfach Menschen sein, die Ideen nicht nur denken, sondern vor allen Dingen Ideen in die Welt bringen und umsetzen. Und einer davon, der normalerweise selbst im Podcast-Studio sitzt, der nämlich Host ist, vom How to Hack Podcast bei Business Punk, der sitzt heute hier, Carsten Puschmann. Ich freue mich besonders, dass du da bist und wie das so üblich ist für den Maker Story Podcast, meine Gäste lasse ich immer sich selbst vorstellen. Was ist denn aus deiner Sicht besonders wichtig? Also was muss man denn über den Carsten Puschmann unbedingt wissen?
Ja, der Carsten, also herzlichen Dank, Dennis, erstmal, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr. Also ich bin mein ganzes Leben schon unternehmerisch tätig, habe mein erstes Unternehmen mit 16 gegründet und habe halt große Freude daran, wenn aus Ideen Unternehmen werden. Und deswegen bin ich irgendwann auch im Startup-Kosmos gelandet. Und du hast recht, ich mache den How-to-Hack-Podcast, weil ich im Prinzip Sichtbarkeit für Unternehmertum und Entrepreneurship eben herstellen möchte. Das heißt, ich bespreche mit erfolgreichen Gründern, Investoren, aber auch Konzernmenschen, Corporate Transformation Themen, um einfach zu sagen, wie kann eigentlich Erfolg, wie kann Wachstum und wie kann Beschäftigung entstehen? Und dafür ist Podcast eigentlich ein ganz gutes Medium. Und ich selber habe in den letzten Jahren mit verschiedenen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland, Europa und USA Vehikel einfach aufgebaut, wo ich sage, ich investiere in Gewinner. Das mache ich frühphasig in Deutschland, in Amerika. Gemeinsam mit Family Offices zusammen, aber auch Later-Stage-Sachen in den USA. Das heißt, wir haben SpaceX, Anthropic, OpenAI gemacht. Wir machen aber auch kleine Pflänzchen in NRW, in Berlin, in München, wo auch immer.
In Buxtehude?
In Buxtehude, genau. Weil ich halt sehe, dass in der jetzt anstehenden Tech-Supercycle auch im Prinzip global relevante Startups in Made in Germany auch wieder entstehen werden, weil ich glaube, dass in dem ganzen Feld Industrial AI halt erhebliche Potenziale sind. Also wir haben Top-Talente, wir haben Top-Universitäten. Ihr bildet ja auch tolle Menschen.
Schön, dass wir auch die Top-Universitäten.
Ja, ne? Das ist auch total.
Habe ich jetzt erwartet, ne?
Das ist auch total wichtig und da sorge ich halt für Vernetzung. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite Kapital, wir brauchen auf der einen Seite Talent und wir brauchen auf der dritten Dimension vielleicht Mut und Risiko. Und das muss man so ein bisschen zusammenbringen und da entstehen eigentlich sehr, sehr interessante Erfolgsgeschichten draus.
Schön. Lieber Carsten, bevor wir rausgehen in die weite Welt des Startup-Investments, du hast ja auch eine stark globale Perspektive, will ich nochmal so ein bisschen bei deiner Gründungshistorie bleiben und deinen Erfahrungen. Für all diejenigen, die noch gegründet haben, was ist das, was man als Gründer, als Gründerin im Grunde genommen erst dann versteht, wenn man selbst gegründet hat? Also das, was du sagst aus dem Startup-Leben, kann man eigentlich erst lernen, wenn man ins Becken gesprungen ist.
Ja, ich gucke bei Seriengründern ist immer so das ganze Thema, hast du mal irgendwie was gebootstrapped? Also hast du irgendwann mal angefangen, irgendwas zu verkaufen, zu handeln, eine Plattform zu bauen? Und ich glaube halt, du brauchst diesen ungebremsten Willen eigentlich für das, was du da eigentlich gerade tust. Ich habe eine junge Gründerin aus Berlin, die kommt aus einem Leistungssport, bei der habe ich jetzt auch investiert. Die ist deutsche Meisterin im 400-Meter-Laufen gewesen und die hat gesagt, Kassenscheitern ist für mich an der Stelle keine Option. Und wenn sozusagen auf der Strecke sich ein anderer Weg ergibt, dann muss ich den halt gehen. Und ich glaube, es ist ein riesen Mindset-Thema, wo wir in Deutschland aktuell so ein bisschen ein Problem auch mit haben. Ich finde, Entrepreneurship und Unternehmertum ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Wir sehen in Deutschland ja eher das Risiko als die Chance. Das ist in den USA, by the way, ganz anders. Das heißt, die Gründer in den USA spiegeln mir und sagen, du Carsten, das, was jetzt ansteht in Amerika, wird das Beste sein, was die USA je gesehen hat. Wobei wir ja hier in Deutschland immer so ein bisschen das Thema haben, die Leute sind vorsichtig und klappt das. Und auch Co-Investoren sagen, das kann ja nicht sein. Also das ist ein Riesenrisiko. Also die sehen halt eher sozusagen das Risiko und die Chance. Ich glaube, du brauchst ein Mindset zu sagen, ich glaube an das, was ich tue und ich glaube an die nicht planbare Dynamik, wie ein Unternehmen entsteht. Das heißt, wenn ich so an meine erste Gründung zurückdenke, die haben wir während der Schulzeit gestartet. Da ist im Prinzip aus der Idee ein Unternehmen geworden.
Also vorgestern, ne?
Vorgestern. Was du ja ehrlicherweise, ich meine, du bist Wirtschaftswissenschaftler, ja mathematisch gar nicht erklären kannst. Also fang mal eine Excel an mit 0 Euro Eigenkapital und guckst dir Erfolgsgeschichten an und geht sozusagen dann hinten raus auf 10 oder 100 Millionen Euro Vermögen. Das ist ja rechnerisch gar nicht darstellbar. Und genau diese Dynamik ist eigentlich das, was mich fasziniert und triggert.
Jetzt hast du nicht im Handelsblatt, aber bei einer anderen größeren deutschen Publikation, Zeitung mal gesagt, das ist bei mir hängen geblieben, die Welt findet uns geiler als wir selbst. Ja, das war in der Bild-Zeitung.
Ja.
Ziemlich starkes Statement, deshalb direkt die Frage, ist aus deiner Sicht das eher ein Mentalitätsproblem, ist es ein Kommunikationsproblem der deutschen Startup-Kultur? Was würdest du sagen? Also wie kommst du zu dieser Aussage?
Also das ist das, was ich international gespiegelt bekomme. Also wenn ich jetzt in der Welt unterwegs bin, ob jetzt im Silicon Valley oder ich war jetzt in Kapstadt auf der Kauna-Konferenz, ist, dass Ausländer nicht verstehen, was wir hier eigentlich gerade veranstalten. Also wir haben gute Talente, wir haben gute Universitäten, wir haben genug Geld, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach wie vor. Wir sind im Export super stark, wir haben tiefes Industriewissen und niemand versteht, warum wir im Prinzip hier dieses Anpacken, diese Mentalität, vielleicht waren wir das Silicon Valley nach dem Zweiten Weltkrieg, sozusagen diese Anpackermentalität so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich interpretiere das so, also wir haben ein Mindset-Thema, sowohl in Asien als auch in den USA bekomme ich halt gespiegelt, ihr könnt da was, also ihr seid doch wer, ihr habt doch im Prinzip Herkunft und wer Herkunft hat, der hat doch auch Zukunft und warum bringt ihr das nicht ineinander? Und das ist ja das, wo ich bei den jungen Gründerinnen und Gründern ja für appelliere, sagen, seid mutig und traut euch. Die Amerikaner sind viel mehr bold, also melden sich bei meinen Startups, die jetzt so kurz vor der Series A stehen und wollen da investieren. Das heißt, da sehen wir auch an der Stelle, wir verkaufen irgendwie unsere frühen Pflanzen dann wieder nach Amerika. Black Forest Labs aus dem Schwarzwald jetzt ein Beispiel. Die haben eine Finanzierungsrunde gemacht, 2024 gegründet, sind über 3 Milliarden bewertet, haben über 120 Millionen ARR, glaube ich. So wird die letzte Finanzierungsrunde im Kern gestemmt, die Amerikaner. So, und da ist so ein Problem. Und da verstehe ich halt nicht, warum wir diese Kräfte jetzt nicht auch bündeln. Das ist ja auch eine Initiative. Warum ich mich hier engagiere, ist einfach zu sagen, wir müssen junge Talente doch in Gründung bringen und wir müssen denen beibringen, mutig zu sein und wir müssen denen beibringen, Risiko zu gehen. Also manche Dinge funktionieren halt nicht, da musst du den Weg ein Stück ändern, aber am Ende musst du doch von dir und deinem Weg und deinem Erfolgspotenzial überzeugt sein. Und deswegen habe ich dann bei der Bild-Zeitung auch gesagt, also die einzigen, die unser Potenzial nicht schnallen, Bild ist immer stark in Headlines, sind vielleicht wir selber und wir haben eine riesen Möglichkeit hier auch wieder, wir sind auch krisenfähig, das haben wir ja auch schon auch mehrfach bewiesen. Wir können in Deutschland auch einen Turnaround jetzt wieder hinbekommen, aber wir lenken uns ja auch permanent ab. Also erst ist es irgendwie Corona, dann gibt es eine Regierungsbildung, dann ist die Ampel schuld, dann wird die Ampel gebrochen, dann wählen wir eine neue Regierung, dann warten wir die 100 Tage ab, dann kommt der Herbst der Reformen, dann kommen Kriege. Und es gibt ja immer wieder Ausreden, warum wir jetzt nicht in Wachstum kommen. Und mein Thema ist halt, dass ich sage, Startups tragen auch zu Wirtschaftswachstum bei, die sorgen für Wachstum und Beschäftigung. Und deswegen müssen wir diese jungen Menschen, und das unterstützt ihr ja auch, die müssen wir jetzt in Gründung bringen und denen müssen wir auch sagen, wir haben die Potenziale und wir sind auch geil. Und deswegen habe ich da gesagt, die einzigen, die nicht verstehen, was wir für Potenziale haben oder wie geil wir sind, sind vielleicht wir selber.
Also bei der nächsten Bundestagswahl, lieber Carsten, sehe ich dich schon, ja, auf dem Podest stehen und ja. Plädoyer, ja. Also das ist ja genau der Punkt. Du hast gerade eben gesagt, wir müssen junge Gründerinnen und Gründer hier am Standort in Deutschland stärker unterstützen. Das ist natürlich auch nicht selten durch die Politik kommuniziert. Die Kernfrage ist aber wie. Und da würde ich gerne dich auch nochmal ein bisschen festnageln. Also wenn du heute 3 Dinge hier in Deutschland konkret an unserem Wirtschaftsstandort verändern könntest, um diesen Standort attraktiver zu machen für das Thema Startup-Investments. Nehmen wir mal an, du wärst mal für ein paar Tage Friedrich Merz. Ich weiß, es ist nicht die schönste Vorstellung, aber überlegen wir einfach mal, ja? Was würdest du konkret tun?
Also erstmal möchte ich nicht Friedrich Merz sein, weil ich da
das
nicht
ich
in seiner ja? Haut stecken würde. Also sagen wir so, erstmal grundsätzlich auf Politik warten. Als Gründer ist definitiv die falsche Entscheidung, weil das, was passieren muss, passiert kurzfristig nicht. Also wir haben, das meinte ich ja gerade, mit immer wieder neuen, wiederkehrenden Argumentationen, warum Dinge jetzt nicht passieren. Wir müssen in der Digitalisierung schneller werden, also Gründungsprozesse einfach vereinfachen. Kann Patrick auch ein Lied von singen. dieses ganze Bürokratiemonster muss weg. Ich würde alles abschaffen, was nicht notwendig ist, und würde dann sagen, wenn sich Leute melden, die irgendeine Regel brauchen, dann führen wir die wieder ein, wenn wir feststellen, dass wir sie brauchen. Wir müssen auf der Kapitalseite halt Themen wie Kapitalmarktunion etc. treiben. Wir brauchen Kapital. Es fehlen 30 Milliarden Venture Capital in der Asset Class. Das heißt, wir müssen es steuerlich für Investoren auch attraktiver machen. Wir müssen Kapital, das können wir uns bei den Skandinaviern angucken, aus Kapitalsammelstellen in Innovationen investieren. Also warum können nicht Versicherungen, Pensionskassen, warum können die nicht in Innovations-Startups investieren, jungen Gründern Fundamente bieten? Stiftungsvermögen, in Bayern jetzt möglich 5% des Stiftungsvermögens in Venture Capital Fonds allerdings zu investieren. Warum können wir das nicht auf der einzelnen Ticket-Ebene machen? Und wenn wir hier so Geschichten sehen und Pitches sehen, dann müssen wir das Kapital irgendwie da rein deployen. Und da brauchen wir ein paar sozusagen Hilfestellungen auch von Politik. Ich würde da nur im Moment nicht drauf warten, weil ich glaube, in der Nische entstehen more opportunities than ever. Also Sam Altman, der Gründer von OpenAI, sagt, the ground is shaken. Von Elon Musk habe ich irgendwie gestern gelesen, er sagt, in den nächsten 36 Monaten werden mehr Tech-Millionäre entstehen als in den letzten 36 Jahren. Kann man jetzt glauben oder nicht, aber da steckt halt eine Riesenchance drin. Das heißt, wir haben Technologie-Supercycle und AI wird uns alle verändern, wird jedes sozusagen alles, was wir erlebt haben oder gedacht haben, massiv verändern. Und da stecken halt Riesen-Opportunities auch für Technologiegründungen drin. Und ich hoffe, dass wir da jetzt in Deutschland einfach begreifen, dass wir da jetzt reingehen müssen. Das heißt, wenn wir das KI-Game mal sortieren und sagen irgendwie Chips, das Thema haben wir verschlafen, Datenzentren haben wir verschlafen, wir bauen jetzt in Lübbenau, bauen wir ein bisschen was mit Unterstützung ja auch der Schwarzgruppe, aber das ist so ein Mikrokosmos, wenn wir es mit den USA vergleichen. LLMs, also Large Language Models, ist durch, aber das ganze Thema Applikationen und so Themen wie Industrial AI, Predictive Maintenance, also das tiefe Industriewissen jetzt in KI bringen, da haben wir Top-Unis, da haben wir Top-Talente und die müssen wir sehen, dass die ganzen Talente jetzt nicht alle in die USA gehen. Das heißt, die müssen wir hier halten und müssen die hier auch sozusagen mit deutschem Kapital versorgen. Und ich war jetzt in Südafrika auf der Kauna-Konferenz. Da sagen mir die Amerikaner, ja, Carsten, kannst du nicht die deutschen Talente in eine amerikanische Hülle packen? Wir finanzieren das auch, dass wir in den Bereich auch schon mit reinkommen, sozusagen euer Wissen da an der Stelle zu monetarisieren. Und da ist einfach mein Appell momentan an Family Offices und Co. Lass uns da sehen, dass die Talente ihre ganzen Sachen hier gründen. Und wir sehen ja auch, das Alter der Gründer geht deutlich nach unten. Ja, also das heißt, teilweise auch in den USA skippen die Leute schon die Hochschule und gründen direkt nach der Schule. Und das Wissen, was sozusagen sich da in der Geschwindigkeit entwickelt, das sollten wir nutzen und hier halten.
Also ich merke schon, Carsten, der Puls geht hoch, ich muss das Thema wechseln. Ne? Das ist deine Leidenschaft, ja, und das wird heftig hier auf den Tisch geklopft. Das haben wir alle so im Podcast, also müssen wir uns ein bisschen entschuldigen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle, aber es ist halt nun mal ein leidenschaftliches Thema.
Aber die Gründung geht ja hoch. Also das ist ja schön, wenn wir jetzt sagen, 2024, im Vergleich zu 25, 30% mehr Gründung, ehrlicherweise auch 19% mehr Geld, immer noch viel zu wenig jetzt im Vergleich zu den USA. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt, wenn wir auf das Jahr 26 schauen, also wir haben jetzt mit sämtlichen Investment-Vehicle im ersten Quartal schon eine Deployment-Quote von knapp 25 Millionen. Das heißt, auch wir können jetzt sozusagen in einen noch spannenden Bereich irgendwie vordringen, und wir merken, dass Family Offices mehr Lust haben jetzt, und von daher glaube ich jetzt diesen Stream, den wir jetzt haben, sozusagen jetzt merken die Deutschen auch, wir müssen uns irgendwie bewegen und was tun. Das müssen wir, finde ich, für die Startup-Industrie nutzen. Ich
möchte an dieser Stelle aber nochmal eine ganze Mini-Mini-Werbeunterbrechung machen für unseren Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship, weil da wollen wir junge Menschen dabei unterstützen, genauso wie du auch, das Neue in die Welt zu bringen. Und deshalb ganz kurz ein bisschen Werbung dafür erlaubt.
Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien, wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Verhandlungs-Know-how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen? In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
Du bringst ja selbst viel Erfahrung mit. Du siehst viele Gründerinnen, du siehst viele Gründer. Meine Frage ist, woran merkst du innerhalb kürzester Zeit, vielleicht sogar in den ersten 5 Minuten, eines Gespräches, ob da wirklich jemand sitzt, in dem man investieren kann?
Ja, die Frage habe ich gestern auch mit einem Wissenschaftler, mit einem Professor diskutiert.
Also nicht mit mir.
Ja, also sagen wir so, bei Investments, wenn du jetzt sagst, also wir haben vor 3 Jahren angefangen, uns SpaceX intensiv anzugucken und haben natürlich da eine wissenschaftlich fundierte Analyse des Geschäftsmodells gemacht und haben für uns einfach eine Interpretation gemacht, wie entwickelt sich SpaceX in den nächsten Jahren, welche Geschäftsfelder haben die, wie schätzen wir das mit den Raketen ein, wie schätzen wir das mit Starlink ein. Das kannst du ja sozusagen fundiert analysieren und kannst dann eine Prognose abgeben. Das ist, sag ich mal, Schreibtischarbeit. Bei den Pre-Seed-Gründungen, also bei denen, insbesondere bei First-Time-Foundern, sage ich immer, es ist 80% Bauchgefühl. Also traust du dieser Person zu, das, was sie da vorhat, was es vielleicht auch schon x-facht gibt, besser und anders zu machen. Und da ist, sagen wir mal, meine Antwort eigentlich immer die, also it's all about the people. Also ich spüre das irgendwie, so hat die jetzt diesen Willen. Ich habe gerade von der Sportlerin aus Berlin gesprochen, die halt einfach sagt, also ich komme aus dem Leistungssport, Carsten, und ich mache das so und die wird das auch machen. Und das spürst du einfach. Da habe ich sozusagen gar keine rationale oder wissenschaftlich fundierte Analyse, die ich dir jetzt geben kann. Ich unterhalte mich mit den Leuten und du gehst ja in so Gesprächen auch einfach so Szenarien einfach mal durch. Wie würdest du hiermit umgehen? Wie würdest du damit umgehen? Wie würdest du in der Situation reagieren? Und du merkst ja, und ein Indikator ist eigentlich immer, wenn ich jetzt mit jungen Gründern rede, dass ich durcheinander komme, wenn ich mich frage, redet die Person jetzt von sich selber oder redet die jetzt gerade von ihrem Geschäftsmodell? So, und wenn du das Gefühl hast, das heißt, wenn das Geschäftsmodell, was die Person dir da präsentiert, eigentlich in der Person aufgeht, dann ist das eigentlich für mich immer ein ganz guter Indikator.
Also meine Frau wird an der Stelle immer sagen, Dennis, verlass dich auf alles, aber bitte nicht auf dein Bauchgefühl. Zugegebenermaßen sind das andere Kontexte, in denen wir diese Gespräche führen, aber okay.
Ja, aber sag mal, auch da, von der, wenn wir jetzt aufs letzte Jahr zurückblicken, wenn ich jetzt die Pre-Seed-Sachen in der Bewertung angucke, da das frühe Phase, da das Schlechteste sich in der Valuation verdreifacht und das Beste hat sich in der Valuation vervierzigfacht. So, ein Thema hat nicht funktioniert, da sind aber sozusagen Außenumstände dazu gekommen, dass sie einfach politisch Regelwerke geändert haben. Aber ich glaube schon, dass man merkt, steckt da jetzt Entrepreneurship und Unternehmertum drin oder nicht? Also ich spüre das, das ist so ein anderer Puls eigentlich.
Und bei welchem Startup in den letzten, sagen wir mal, 6 Monaten bis 12 Monaten ist dein Puls einfach aufgrund des Wow-Faktors so richtig nach oben gegangen? Also war das ein Startup aus Deutschland, aus Europa oder eher über dem Teich drüber?
Ja, ist auch immer schwierig zu sagen. Also die KI-Sachen faszinieren mich natürlich, auch insbesondere so amerikanische Modelle. Und wenn du dir anguckst, sozusagen die Wachstumskurven von OpenAI, das hat die Tech-Geschichte noch nicht gesehen. Ich finde Anthropic auch super spannend und wir waren da auch schon relativ früh mit involviert. Aber das andere ist halt so mal das Leidenschaftsthema. Das heißt, diese Later-Stage-Sachen sind ja Investment-Cases. Also ich analysiere ein Geschäftsmodell und investiere gemeinsam mit anderen, weil ich dann eben im Prinzip Zugang dazu habe. Was mich jetzt nochmal fasziniert hat, war von Sam Altman das Thema Merge Labs, also Connecting Brains und AI. Spannendes Thema, was mit dem, auch mit einem Deutschen, was er zusammen mit einem Deutschen jetzt in diesem Jahr gegründet hat. Aber ehrlicherweise, so Leidenschaft hast du eigentlich bei denen du jetzt relativ früh dabei warst. Also jetzt hier dieses Vertical Farming Thema wie Greens, was wir machen. Da waren wir ja mit oder eigentlich die ersten Investoren. Da war eine Bewertung, glaube ich, von 3 Millionen, 4 Millionen. wie sie alle sind. Pre-Seed ist ja immer zwischen 3 und 5 Millionen. Warum? Die brauchen immer 300.000 bis 500.000, wollen 10% abgeben, um ihren ersten MVP zu bauen. Und die machen jetzt eine Series A in einer Größenordnung von 100 Millionen, 3,5 Jahre später. Und das ist natürlich so einfach so ein Passionsprojekt dann, weil du bist von Stunde 1 involviert. Wir haben uns die Strategie überlegt, wir haben die Linien gelegt, wir haben Industriepartner da reingeholt. Wir haben eine Industriereife mit den Anlagen jetzt erreicht und gehen jetzt im Prinzip in die Deliveries. Und wenn du von ganz Anfang an mit dabei bist, glaube ich, hast du immer eine höhere Identität, als wenn du jetzt sagst, okay, ich bin bei 250 Milliarden Bewertung jetzt in SpaceX mit investiert und die gehen jetzt für 1,5 Billionen an die Börse. Ist ein schönes Multiple für die Investoren. Aber Emotionalität, glaube ich, ist bei mir eher so in der frühen Stunde, wenn man das irgendwie mit begleitet. Oder unser Berliner Startup St. Cess, ganz was anderes, D2C-Marke, Fashion-Brand, machen Statement-Strumpfhosen, Lingerie und so weiter. Und die melden sich dann morgens und sagen, hey, guck mal hier, Madonna rennt jetzt mit unseren Klamotten rum. Und dann berichtet halt auch die Bild-Zeitung darüber. Und dann geht der Sales oder explodiert das an der Stelle. Sowas macht dann halt Spaß, ja.
Wir haben natürlich viele InvestorInnen als Zuhörer und auch heute hier auf der Pioneer Club Lounge in Düsseldorf haben wir viele Menschen, die in Startups investieren. Die würden Sie sicherlich auch darüber mal interessieren. Was sind denn aus deiner Erfahrung die Dinge, die man im Startup-Investment unbedingt vermeiden sollte? Was sind so deine Erfahrungen?
Also ich spreche ja viel mit Family Offices und viele sagen, ja, du hast ja das hast du jetzt gemacht, das ist cool, das will ich auch. Und ich mache eigentlich nur Kooperationsmodelle auch mit Family Offices, wenn wir sagen, wir diversifizieren. Also zu sagen, Hole-in-One, wie du es aus dem Golfspiel kennst, kann funktionieren. Aber ich sage eigentlich sozusagen, in unserem Investment-Vehicle eigentlich wollt ihr Frühphase machen. Lass uns über die Cluster, über die Industrien reden. Und dann reden wir aber sozusagen über 10 Tickets. Das heißt, wir verteilen 10 Tickets auf 10 Startups in Deutschland und wir verteilen 10, frühphasig jetzt, und wir verteilen 10 Tickets auf 10 Startups in den USA, weil du einfach im Prinzip damit die Erfolgsquote erhöhst. Klar hast du, also wir machen ja auch diese Y-Combinator-Investments. Klar ist das historisch gerechnet, hat das häufig funktioniert. Aber wenn du jetzt ein Ticket machst, kann ja auch wieder genau der eine sein, der halt nicht funktioniert. Und das ist eigentlich bei uns 10-10 oder eben 5-5, also 5 frühphasige in Deutschland. Da auch sozusagen Gewinner suchen und 5 frühphasige in den USA auch Gewinner suchen. Und diese Later-Stage-Tech-Sachen kommen ja eigentlich daher, dass du halt viele LPs, also Limited-Partner-Investoren hast, die sagen, wir wollen aber auch in Amerika eben partizipieren an den großen Sachen. Und das brechen wir jetzt ja auch runter für euch in der Bildungsgruppe Fresenius zu sagen, wir verdienen Later Stage das Geld in den USA und die Multiples, die wir da fahren, können wir vielleicht frühphasig versenken. Und idealerweise baust es halt so, dass der Frühphasen-Funnel halt auch funktioniert. Und da finde ich jetzt noch wichtig dran zu hängen, zu sagen, aber das ganze Thema universitäre Ausgründung und Entrepreneurship und das, was Fresenius hier macht und anbietet, das ist ja eigentlich das, also ihr bildet ja, oder du machst ja auch diesen Masterstudiengang Entrepreneurship. Und da sollen ja auch die Unternehmer von morgen sitzen. Und die sollen ja, wenn sie cool sind, eigentlich noch mit den besten Ideen connected werden. Und die sollen auf der Kapitalseite natürlich ein Fundament bekommen. Und das ist so für mich der gesamte Kreislauf, den ich sehe.
Schön. Und neben der ökonomischen Rendite darf es auch in dem Fall auch mal eine emotionale Rendite sein. Ja. Auch ganz wichtig. Ja, wir haben die Möglichkeit im Live-Podcast, wir sind schon fast am Ende, lieber Carsten, auch Fragen aus dem Publikum zuzulassen. Ich schaue mal so in die Runde. Gibt es irgendjemand, der eine Frage hat an den Carsten?
Ich war vor 20 Jahren das erste Mal in Asien. Ich hole ein bisschen aus und in den USA. Und Made in Germany war eigentlich immer ein Prädikat. Das heißt, die Chinesen haben gesagt, hier, lass uns mal ein Foto machen für unsere Imagebroschüre. Wir wollen im Prinzip transportieren, dass wir auch in Europa und in Deutschland vernetzt sind. Das hat sich in Asien komplett verschoben. Also konntest du vor 20 Jahren sagen, ich lizenziere mit meiner Marke asiatische Produkte für den europäischen Markt. Kein Problem. sagt der Chinese jetzt, du kannst meine Marke für den europäischen Markt lizenzieren. Wir haben da sozusagen ziemlich strikte Terms and Conditions. Das heißt, der Chinese ist schlauer geworden als der Deutsche. Er weiß nämlich schon genau, wo du verkaufst, wie du verkaufst, ob du ein Point of Sale hast, ob du Online-Händler bist, whatever. Also da würde ich sagen, hat Made in Germany gelitten. Ich hatte jetzt sogar mit einem großen Importeur ein Gespräch, wo Made in Germany gestrichen werden sollte. Also die Wahrnehmung in Asien hat sich verschoben. In Amerika bin ich eher auf dem Layer, was wir gerade auf der Talentseite besprochen haben. Die haben großen Respekt vor unserer Industriestärke. Die haben große Sorge vielleicht sogar, weil sie wissen sozusagen, wir können wirtschaftlich immer zurückschlagen. Und die schätzen halt unseren gesamten Talentpool. Sie sagen, ihr habt die besten Leute, ihr habt die besten auch Entrepreneurial Talents. Und deswegen versuchen die ja jetzt auch die Leute nach Amerika zu holen. Also wir sehen es ja sozusagen, der AI-Chef von Google ist ein Deutscher. Nick Turley, Produktchef von ChatGPT, ist ein Deutscher. Das heißt, wir verlieren unsere Talente ja schon in die USA. Und mein Thema ist, und da kommt auch dieses Bild-Zitat her, dass ich schon in den Tech-Kreisen nach wie vor für Deutschland und Made in Germany gefeiert werde. Die verstehen nicht, warum wir nicht in die Execution gehen, während die Asiaten sozusagen uns da vielleicht, will jetzt nicht sagen, belächeln. Aber da war ich halt irgendwie morgens im Starbucks und da hat mir die Starbucks-Verkäuferin dann gesagt, ja, was machst du irgendwie, oder Cafeteria, Tech in Europa? Da sagt die, ja, es tut mir leid. Also das hat sich da verändert.
Ja, danke dir, lieber Carsten, auf die Antwort. Und der Timo von unseren Growth Startups Salty Lemon hat noch eine Frage.
Ich hoffe, der lädt mich zum Kitesurfen auch jetzt ein. Ja, ich bin auch Befürworter. Ich habe nur Sorge vor der zeitlichen Dimension. Also ich bin für eine einheitliche europäische Rechtsform von Kapitalgesellschaften. Ich bin für eine Kapitalmarktunion. Und ich bin ehrlicherweise auch dafür, die Benefits der Binnenpartner untereinander irgendwie auszutauschen. Ob es jetzt sozusagen Digitalisierung, Gründung, Steuereffekte. Also es kann nicht sein, dass wir da noch uneinig sind. Auch in Steuerabschreibungen ist Frankreich besser als Deutschland. Also von daher bin ich zu 100% dafür, sehe aber die Frage sozusagen, wie schnell die Herrschaften das zeitlich dann auf die Straße kriegen.
Lieber Carsten, zum Abschluss, wenn das deutsche Startup-Ökosystem selbst ein Startup wäre, in welcher Phase wäre das gerade? Pre-Seed, Seed, Series A oder vielleicht mitten in dem Pivot? Was würdest du sagen?
Ja, also ich würde sagen, wir sind Pre-Seed, aber im Pre-Seed mit einem Mindset-Thema versehen. Das heißt, es wird ja mal gesagt, Google, Apple, Amazon, Facebook, wir haben nie eine Rolle gespielt. Die großen Tech-Giganten sind in den USA entstanden. Punkt. Der neue Markt war ein Riesenschwachsinn. Da sind Unternehmen IPO'd worden, von denen wenige übrig geblieben sind. Und ich glaube, wir müssen da auch wiederum ans Mindset appellieren. Ich bin der Meinung, wir werden in der nächsten Tech-Dekade globale Champion auch Startups made in Germany sehen. Wir müssen das nur machen und wir müssen daran glauben, dass wir gewisse Zyklen eben verpasst haben. Ob es sozusagen die erste Internetwelle war, ob es das ganze Thema Cloud Computing war, was wir verpasst haben. AI hatte ich gerade eingeordnet, haben wir nebenher eine Chance. Wir sind im Quantencomputing-Bereich nach wie vor technologie- und wissenstechnisch in einer Spitzenposition. Ich finde das super, was zum Beispiel der Herr Busch jetzt von Siemens im Bereich Robotics anschiebt, wie er sich sozusagen auch in Kooperation jetzt mit dem wertvollsten Unternehmen Nvidia sozusagen in Position bringt. Auch da sozusagen, wir müssen diese historische Denke vielleicht ein bisschen loslassen. Wir sehen jetzt ja auch Marktkapitalisierung, die hätte man sich in Deutschland vor 10 Jahren eben noch nicht vorstellen können. Und wir müssen sozusagen ein bisschen mehr Lust auf Zukunft entwickeln. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit der Pandemie, dass wir alle so ein bisschen auf der Bremse stehen, dass wir alle so ein bisschen unsicher in die Zukunft gucken. Nur die Zukunftsgestaltung nimmt uns ja niemand ab. So, und die müssen wir alle irgendwie selber machen und da muss jeder so ein paar Schritte dann auch im Prinzip mitgehen. Und die Startups müssen vielleicht ein bisschen euphorisieren und die Leute auch mitnehmen und abholen. Aber nur so kommen wir wieder in Wachstum, weil wenn wir uns jetzt selber runterverwalten, fände ich das, und wir sind im Standortranking, glaube ich, 20 Plätze runter in 15 Jahren, fände ich das sehr schade und das wäre dem Potenzial, was wir hier im Land haben, finde ich nicht angemessen.
Lieber Carsten, Zukunft ist, was wir daraus machen, das schönes Schlussstatement gilt für unsere Bildung, gilt aber insbesondere auch für die Startup-Kultur, das Startup-Ökosystem in Deutschland. Ganz herzliches Dankeschön, dass du heute hier warst. Es ist unsere Premiere, der Maker Story Podcast, zum ersten Mal als Live-Aufzeichnung im Rahmen der Pioneer Club Lounge. Danke dir.
Sehr gerne.
Das war der Maker Story Podcast. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.